Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Besser Hören, dem Podcast für Hörgesundheit. Heute mit unserem Kollegen Robert Pera. Und Katharina, Robert ist nicht nur Techniker, er leitet nicht nur unser Trainingsteam, sondern er bringt auch über ein Vierteljahrhundert Erfahrung in unserer Firma mit Cochlea-Implantaten mit.
Genau, und er hat uns Einblicke gegeben, wie sah das bei Cochlea vor 25 Jahren aus, als er angefangen hat, und ist mit uns noch weiter zurückgegangen in die Anfänge des Cochlea-Implantats. Wie hat es wirklich angefangen? Wie hat sich die Technik entwickelt? Und hat uns dann auf die komplette Reise bis heute mitgenommen. Und dann gibt er uns auch noch einen Ausblick in die nächsten Jahre, was uns da vielleicht noch so erwarten kann.
Ein sehr, sehr spannendes Gespräch, weil wir mit ihm nicht nur über die technologischen Meilensteine gesprochen haben, sondern weil er als Techniker wirklich gezeigt hat, wie begeisternd ein solches Produkt sein kann. Und diese Begeisterung hat er, denke ich, auch in dem Gespräch rübergebracht. Er brennt wirklich für das Thema, an dem er seit über 25 Jahren arbeitet.
Und von dieser Begeisterung lassen wir uns jetzt einmal anstecken und hören in die Folge rein.
Und dann habe ich mich erstmal hingesetzt und sage, jetzt muss man sich mal überlegen, die Kinder sind eigentlich nicht hörend. Und das, was ich hier sehe, ist komplett was anderes. Die Kinder verhalten sich wie Hörende. Und es klingt jetzt sehr hochgesteckt, aber das ist so ein bisschen wie ein Wunder. Die dachten, Mensch, ich habe eigentlich keine Hoffnung mehr. Da passiert nichts, ich werde nicht mehr hören können und ich muss da irgendwie mit klarkommen. Und die sich dann für ein Cochlea-Implantat entschieden haben und mit der Versorgung des Cochlea-Implantates dann vor mir gesessen sind und sagen, mein Gott, das ist ein Wunder. Man ist nicht nur irgendwie in einer Firma und macht irgendwas, sondern man macht was richtig Gutes. Und es gibt nicht viele Möglichkeiten, Primärsinne des Menschen zu ersetzen.
Herzlich willkommen, Robert, bei uns im Podcast Besser Hören. Schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir wollen mit dir heute über das Thema Cochlea-Implantate und die Entwicklung, die Historie sprechen. Wir würden aber gerne erstmal damit einsteigen, warum wir ausgerechnet mit dir über dieses Thema auch sprechen, und starten mit der einfachen Frage: Seit wann bist du denn bei Cochlea tätig?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein kann und dass wir über das Thema sprechen. Ich bin ziemlich lang bei der Firma. Ich bin einer derer, ich glaube, wir haben noch 2 Mitarbeiterinnen in Deutschland, die noch ein bisschen länger da sind. Jetzt seit 25 Jahren, das wird dieses Jahr jetzt 25 Jahre. Und auch wenn ich die Anfänge nicht mitgemacht habe, die Anfänge des Cochlea-Implantates in den 80er Jahren, also das war nochmal nach dem, was erzählt wurde, eine sehr, sehr spannende Zeit, habe ich trotzdem die Anfänge dessen so mitgemacht, dass so die, den Weg in die Standardversorgung bedeutete. Und das ging so los halt eben mit diesem Millennium. Und ja, seitdem bin ich mit dabei. Ganz, ganz spannende Geschichten, die man da erzählen kann. Hat sich sehr, sehr viel getan. Und ja, warum bin ich hier? Warum bin ich eingeladen worden? Ich denke, ich bin Ingenieur vom Background her und stehe bei uns im Unternehmen, bei Cochlea Deutschland, so ein bisschen für die Technik und für das, was wir technisch umsetzen und für die technischen Möglichkeiten, die wir haben. Und da ich die Historie halt sehr viel mit begleitet habe, sehr viel mitbekommen habe, sehr viel Meetings, Konferenzen, Kongresse und auch einen sehr intensiven Austausch hatte mit den Kollegen in Sydney über die vielen, vielen Jahre, denke ich mal, ist vielleicht ganz interessant, so das ein oder andere da hinsichtlich zu diskutieren. Vielleicht kann ich das ein oder andere noch beitragen, was die Zuhörer hier interessieren könnte.
Genau, dein tiefes technisches Wissen über unsere Produkte kommt ja unter anderem da zum Einsatz, wo du heute bist in deiner Rolle. Du leitest ein Team, was für uns Trainings durchführt. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu deiner Aufgabe bei Cochlea heute und von deinem Team erzählen. Was macht ihr?
Also die Aufgaben, also meine Aufgaben haben sich über die Zeit verändert. Das ist einer der Gründe, weswegen ich auch so lange bei einem Unternehmen bin und genau bei Kochlehr bin. Im Moment ist es, wie du sagst, leite im Moment den Bereich Ausbildung für Fachkreise und Ausbildung für Mitarbeiter intern. Unter anderem sind noch andere Aufgaben, die bei mir auf dem Schreibtisch sind, aber das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich denke, es ist wichtig, dass man weiß, wie die Produkte funktionieren und dass vor allen Dingen die Fachkreise wissen, wie die Produkte funktionieren, um die Produkte auch entsprechend adäquat einsetzen zu können mit dem besten Nutzen für den Patienten. Und das zu gewährleisten, ist Teil unserer Aufgabe. Ich habe ein kleines Team, das sich genau mit diesen Aufgaben beschäftigt, das also dafür Sorge trägt, dass wir das, was wir als Kochlehr, als Philosophie haben, und da steckt viel Technik hinter halt, ne, ist Hochtechnologie, ist ein technisches Produkt, dass das die Anwender auch verstehen. Und wenn die Anwender das verstehen und auch richtig verstehen können, dann kann das auch so umgesetzt werden, dass die Patienten letztendlich auch einen bestmöglichen Nutzen von dem Gerät haben. Und das ist unsere Aufgabe. Ich glaube, das gelingt uns auch recht gut. Aber das ist ein Teil dessen, was wir bei mir im Team tun.
Und als Medizintechnikhersteller ist es ja so, dass wir auch eine gewisse Verpflichtung haben, die Fachkreise dann in die Lage zu versetzen. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir verkaufen ein Produkt, hier ist es und seht zu, wie es angewendet wird, ne? Sondern wir müssen ja auch sicherstellen, dass es so angewendet wird, wie es auch vorgesehen ist, oder?
Ja, es gibt verschiedene Verpflichtungen, mit denen wir zu tun haben. Das eine ist die Verpflichtung der Industrie. Das ist aber auch die Verpflichtung der Fachkreise, der Verpflichtung der Kliniken. Auch die haben Verpflichtungen. Und es gibt auch Verpflichtungen der Anwender oder der Betreiber. Das wird dann teilweise sehr juristisch, was wer da eigentlich macht. Aber es gibt grundsätzlich, gibt es Medizinproduktegesetz und die Medizinproduktebetreiberverordnung. Und die regelt das, was man eigentlich machen muss, also das, was wir als Industrie machen müssen, das, was die Kliniken machen müssen und wer da wie in Verantwortung ist. Und ja, um deine Frage zu beantworten, wir sind natürlich auch in der Verpflichtung, entsprechend auszubilden, wobei der Level, das heißt also, was wir ausbilden, wie tief wir ausbilden, das ist in diesen Vorlagen nicht formuliert, nicht hinreichend formuliert. Und das liegt letztendlich dann an dem Hersteller, also an uns auch zu sagen, okay, was müssen die Leute denn eigentlich wissen? Das ist die eine Frage. Also was muss gemacht werden? Und die andere Frage ist, was kann darüber hinaus gemacht werden, um über das normale Anwenden hinauszugehen und sagen, okay, jetzt wende ich es nicht nur an, sondern jetzt erreiche ich auch eine bestimmte Qualität. Das heißt, ich setze mir Qualitätsgrenzen oder beziehungsweise Qualitätsziele. Und diese Qualitätsziele, die definieren wir auch bei uns in den Schulen und sagen, okay, wir möchten, dass die Kunden diese Qualitätsziele auch erreichen. Das ist nicht formuliert in dem Medizinproduktegesetz und auch nicht in der Medizinproduktevertreiberverordnung. Nicht in der Form. Also das ist was wir machen und was darüber hinausgeht und was uns wichtig ist. Das ist mir auch wichtig persönlich, dass wir alles tun, um halt, habe ich schon mal gesagt, dass wir die bestmögliche Versorgung für die Patienten sicherstellen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und ja.
Das ist also eine sehr wichtige Aufgabe, die du bei Kochlehr ausführst und ausübst und auch mit Leidenschaft ausführst. Was tust du denn in deiner Freizeit, wenn du gerade nicht bei Kochlehr bist, damit du dann auch wirklich den Ausgleich hast, dass du dieser wichtigen Tätigkeit auch immer mit der vollen Aufmerksamkeit nachgehen kannst? Was machst du, wenn du nicht bei Kochlehr bist?
Das hast du sehr, sehr schön formuliert. Also danke für die Frage. Jeder von uns, also gerade auch in den leitenden Funktionen bei uns in Kochlehr, hat irgendwas, um sich wiederzufinden, mental einfach wiederzufinden. Das ist wichtig und genauso, wie du das sagst, ist es auch, damit man seine Konzentration auch hat und seine maximale Power, also die eigene persönliche Power, um dann die entsprechende Leistung auch zu bringen und das auch umzusetzen, was man letztendlich möchte und was dann auch gut ist für die Firma, für die Anwender und für alle, die damit beteiligt sind. Also bei mir ist es, um jetzt konkret zu werden, bei mir sind es mehrere Sachen. Also zum einen, ich fahre seit einigen Jahren jetzt wieder Motorrad. Ich habe mir ein Motorrad gekauft, ich habe in meiner Jugend Motorrad gefahren, habe das mal aufgehört. Und ein Kollege von mir, unser Leiter der der Research-Abteilung, der Forschungsabteilung. Wir sind da befreundet miteinander und er hat auch ein Motorrad und wir fahren dann ab und an mal rum. Und das ist was, wo man komplett die Gedanken, alle Gedanken, die nichts mit dem eigentlichen Fahren zu tun haben und mit dem Erleben der Umwelt, die man dann einfach los wird. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und das Zweite ist Musik, also sowohl passiv als auch aktiv. Ich liebe es, Musik zu konsumieren. Ist auch Teil meines ersten Berufes gewesen und ich habe seit einigen Jahren wieder angefangen, Musik zu machen. Und das sind so die beiden Katalysatoren, die sich mir dienen, um da einen Boden zu finden.
Da hast du uns auch dein Lieblingsgeräusch mitgebracht, was, denke ich, ganz gut dazu passt. Und da hören wir auch mal rein und schauen, ob du es wiedererkennst.
Es ist eines der Lieblingsgeräusche und also ist unschwer zu erkennen. Also die in der Materie irgendwo sich bewegen, also auch Moped fahren oder Motorrad fahren, wir nennen es immer Moped. Die kennst, ist ein Sound einer Harley. Ich habe auch eine Harley. Und es ist dieses tiefe Brummeln, dieses ungleichmäßige Staccato, was man so hat, was so ganz tief in die Seele führt, was dazu hilft, einfach auch wieder runterzukommen. Und das finde ich immer sehr schön. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich drauf sitze, es anmache und denke so, jetzt ist irgendwie die Welt ruhig und das ist sehr schön. Mhm. Deswegen mag ich dieses Geräusch auch.
Ja. Wir haben jetzt schon gemerkt, du bringst eine unheimliche Begeisterung für das Thema Hören mit. Du bist musikbegeistert. Du konntest uns gerade ganz, ganz viel über diesen besonderen Motorradsound erzählen. Wie ist es eigentlich damals dazu gekommen, dass du zur Cochlea gekommen bist und zu dem professionellen Thema Hören? Als Ingenieur standen dir wahrscheinlich viele Türen offen. Wie hat dieser Weg mit Cochlea-Implantaten angefangen für dich ganz persönlich?
Ja, es gibt wie immer auf solche Fragen eine kurze Antwort, eine mittlere, lange Antwort und eine lange Antwort. Ich versuche mich mal da irgendwo so bei der mittleren einzupendeln. Also, Musik ist ein wichtiges Thema gewesen, also auch als ich jung war und als ich zur Schule ging und dann später auch, als es um die Weiterbildung ging. Und der Weg war relativ klar, ich wollte studieren. Und ursprünglich war es mal Mathematik. Mathematik ist vielleicht ein bisschen trocken. Und dann ging es halt so Richtung Ingenieurwesen. Und Ingenieurwesen für mich war wichtig, dass es halt was mit Sound zu tun hat. Und es kamen für mich dann zwei Universitäten in Frage, die ich mir angeguckt habe. Das war einmal die TU in Aachen, die Technische Universität in Aachen, und das war die Ruhr-Universität in Bochum. Und beide haben Lehrstühle angeboten, die was mit Akustik zu tun hatten. Bochum ist es dann geworden, aus verschiedenen Gründen. Und dort gab es dann einen Bereich, der sich mit technischer Medizin beschäftigt hat. Ich hatte mich da beworben damals dann, also ne, so als studentische Hilfskraft. Und bin dann da hängen geblieben. War ein super interessantes Thema. Ich kam eigentlich von einer Seite, also immer so von Musik machen und Elektronik, ne, und Dinge aufbauen. Und da ging es dann halt um die Medizin und das fand ich super spannend. Es ist so ein kleines Teil im Körper. Ne? Wir reden hier über Millimeter. Und wie kompliziert das ist und wie aufwendig das ist und wie viel Mathematik man betreiben kann, um das in einem Modell abbilden zu können. Das fand ich komplett faszinierend. Das fasziniert mich heute auch noch, das merkt man vielleicht auch. Und das hat mich letztendlich dann gefangen. Und ich bin dann über einen Umweg dann zur Cochlea gekommen. Also ich habe dann erst bei einem anderen Arbeitgeber gearbeitet, nachdem ich von der Uni dann gegangen bin und habe dann meine jetzige Frau kennengelernt. Und meine Frau hat dann irgendwann mal eine Anzeige gesehen von Cochlea und sagte, hör mal, ist das nicht das, was du studiert hast? Oder geht das so in die Richtung? Ich so, ja, ist das, was ich mal studiert habe. Und kann man sich ja mal bewerben, ne? Kann man ja mal machen, mal gucken, was die denn da so wollen. Und wie das dann halt so ist und manchmal so kommt, ich habe dann die Stelle da bekommen und ja, so bin ich dann zu Cochlea gekommen. Eigentlich noch gar nicht, also ihr habt das gesagt, ich strahle im Moment viel Begeisterung aus und das ist auch so, ich bin nach wie vor begeistert von dem, was wir hier machen. Das war am Anfang noch nicht der Motivator. Am Anfang war wirklich so, okay, das ist halt das Fachliche, was ich hatte. Und der Motivator kam dann eigentlich relativ schnell schon in den ersten Wochen bei Cochlear, wo ich dann auch so ganz tolle Dinge erlebt habe. Ich dachte, Mensch, irgendwie außerhalb der Beschreibung dessen, was das Hören eigentlich ausmacht, passiert da noch ganz, ganz viel mehr. Und das macht so richtig viel aus. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich die Frage, was ich denn da jetzt meine.
Perfekte Vorlage. Ja, darfst genau. Gerne direkt weitermachen. Was ist das? Was ist dir da so begegnet in der ersten Zeit?
Also eines der bewegendsten Erlebnisse, die ich hatte, also wie gesagt, ich kam von der Mathematik, ich kam vom Modellbild, war in der Einarbeitung, dass ich eine Rehabilitationseinrichtung für Kinder habe besuchen dürfen. Also bei uns in Hannover gibt es das Wilhelm-Hirte-Zentrum und dort werden Kinder rehabilitiert. Also rehabilitiert bedeutet, also Kinder sind mit einem Cochlea-Implantat versorgt und man zu Cochlea-Implantate müssen programmiert werden und die Kinder werden da stationär aufgenommen. Die Programmierung wird also dem Hörvermögen nachgeführt und es wird dann dafür Sorge getragen, dass sie vernünftig in die Sprache kommen und dass diese Symbiose zwischen elektrischer Stimulation, der Physiologie, die da stattfindet, also das, was im Kopf da stattfindet und das, was man dann daraus macht, ne, wie man es nutzt, dass das funktioniert und das macht so diese Reha aus. So, lange Rede, kurzer Sinn. Einer meiner ersten Besuche ist also gewesen, dass ich dorthin gekommen bin und ich hatte von Cochlea-Implantaten noch nicht viel Ahnung zu dem Zeitpunkt. Und damals war es noch so, dass die Indikation für eine Implantation war vollkommen ertaubt oder an Taubheit grenzend schwerhörig. Also irgendwo alles in der Richtung voll Ertaubung. Und kam dann da also rein, da gibt es ein Tor. Und wenn man so durch dieses Tor kommt, da ist also so dieser Playground, also dieser Spielgrund, also Spielplatz und Möglichkeiten da sich zu bewegen, ne, für die Kinder, die da untergebracht sind. Und die Kinder haben sich verhalten, haben miteinander gespielt, miteinander geredet, gestritten und was Kinder halt so machen, wie auf jedem anderen Spielplatz. Also es war, und dann habe ich mich erstmal hingesetzt und gesagt, jetzt muss man sich mal überlegen, die Kinder sind eigentlich nicht hörend. Und das, was ich hier sehe, ist komplett was anderes. Die Kinder verhalten sich wie Hörende. Und klingt jetzt sehr hochgesteckt, aber das ist so ein bisschen wie ein Wunder. Und mir haben ich habe viele, viele Patienten dann hinterher auch versorgt und mit angepasst. Und das haben mir viele Patienten dann auch gesagt im Nachgang. Mensch, das ist ja wie ein Wunder, gerade zu dieser Zeit, wo das auch noch nicht so bekannt war. Und das war das erste Erlebnis. Ich dachte, Mensch, die sind eigentlich nicht hörend. Aber du siehst es nicht, du merkst es nicht als Außenstehender. Und das fand ich komplett fantastisch. Das war eine fantastische Geschichte. Wie gesagt, hatte ich mich erstmal hingesetzt und habe das dann so aufgenommen. Und dann kamen natürlich im Laufe der Jahre noch mehr Erlebnisse, die es dann entsprechend untermauert hatte. Aber da kam so diese Erkenntnis, okay, man ist nicht nur irgendwie in einer Firma und macht irgendwas, sondern man macht was richtig Gutes. Und es gibt nicht viele Möglichkeiten, Primärsinne des Menschen zu ersetzen. Und das ist eine der Möglichkeiten, die sich damals halt eröffnet hat. Und als ich eingestiegen bin, da war es die Technologie ungefähr 20 Jahre alt, nicht mal 20 Jahre alt, also noch sehr, sehr jung. Und das ist schon was ganz, ganz Fantastisches. Und das hat mich damals wirklich berührt und mich mitgenommen. Ich denke, ihr macht wirklich was richtig Gutes. Ich will keinem anderen in der Industrie zu nahe treten, also Leute, die irgendwie Schrauben für IKEA-Regale herstellen oder sowas. Das ist sicher auch wichtig, auch so ein IKEA-Regal muss halten. Aber wir machen hier was von einer ganz anderen Qualität. Wirklich, ich habe so viele Menschen erlebt in meiner beruflichen Zeit, gerade in den ersten Jahren, die dachten, Mensch, ich habe eigentlich keine Hoffnung mehr. Da passiert nichts, ich werde nicht mehr hören können und ich muss da irgendwie mit klarkommen. Und die sich dann für ein Cochlea-Implantat entschieden haben und mit der Versorgung des Cochlea-Implantates dann vor mir gesessen sind und sagen, mein Gott, das ist ein Wunder, das kann man ja, das glaubt man gar nicht. Und wen das nicht berührt, also da weiß ich nicht. Also das hat mich jedenfalls mitgenommen und das hat mich all die Jahre hier bis heute mitgetragen. Und jedem, der bei uns in der Firma anfängt, also wir machen auch hier für interne Mitarbeiter, machen wir auch immer so Einführungsveranstaltungen und sowas, dem versuche ich das mitzugeben, dass das hier wirklich was Besonderes ist, hier zu arbeiten. Und egal, was man macht hier in der Firma, dass es ein wichtiger Bestandteil ist, um dafür zu sorgen, dass man dieses Wunder, ne, dass man dieses Wunder tatsächlich auch umsetzen kann. Und tolle Geschichte.
Man merkt deine Begeisterung auf jeden Fall immer noch und ich kann bestätigen, du kannst auch diese Begeisterung und dieses Wunder kannst du in deinen Schulungen auch immer super rüberbringen. Ich durfte ja selber auch in deinen Trainings mit dabei sein, als ich angefangen habe bei Cochlea. Und du hast uns jetzt ein schönes Bild gezeichnet mit dem Spielplatz, mit den Kindern und du hast immer gesagt, du hast da gesehen, dass die sich ganz normal verhalten, aber wahrscheinlich hast du es ja auch gehört, dass sie sich, weil es nicht still war, wie man es vielleicht erwartet, sondern ganz viel passiert ist auf diesem Spielplatz, weil die Kinder ja miteinander in Lautsprache oder mit Tönen und Geräuschen miteinander interagiert haben. Also ich hatte gleich so einen lauten Spielplatz im Kopf.
Ja, ganz, ganz genau. Das ist das, was ich meinte, ne? Also ob jetzt da oder auch irgendwo anders, das war gleich. Und vielleicht eine andere Geschichte, auch aus dem Wilhelm-Hirte-Zentrum. Geht in eine ähnliche Richtung. Ich wurde mal angefragt, obwohl es nicht so mein Metier ist, sagen, okay, ja, wir machen so Tag der offenen Tür oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ging es darum, dass man da für die Jugendlichen was machen sollte und dass man da was erklären sollte, auch Trainings und so. Und Trainings für Jugendliche ist nicht ganz so einfach und ist eigentlich auch nicht so mein Hauptmetier. Aber ich dachte, gut, okay, war kein anderer da, ich sage, ich mach das mal. Und dann bin ich da also rüber und ja, saß dann also vor den Jugendlichen und sage, was wollt ihr eigentlich wissen? Also was bewegt euch denn eigentlich? Und was macht ihr eigentlich so? Ne? Also wie geht denn das so mit dem Hören? Und was ich auch ganz faszinierend fand, und das, was du meinst, ja, es ist halt eben alles, es ist lautsprachlich, es hat was zu tun mit, ne, mit, da passiert was akustisch. Da meinen sie, ja, also MP3-Spieler war damals das Thema. Ne? Oh, wir haben hier MP3-Spieler und da gibt's so den und den Song und ob ich den denn schon gehört hätte und dann fing jemand anderer noch da an. Ja, ich finde den aber viel besser. Ich denke, ey Leute, ihr redet jetzt irgendwie über Musik, über Charts, über wie halt eben, was ich auch so von hörenden Jugendlichen erwarten würde. Und das geht genau in die Richtung. Ne? Weil ich sage, okay, da geht's tatsächlich unglaublich viel. Und wir wissen nicht, wie die Jugendlichen das wirklich hören oder wahrnehmen oder sowas. Aber was ich mitbekommen habe, sie haben wirklich Spaß daran und sie leben mit der akustischen Wahrnehmung. Und das Leben mit der akustischen Wahrnehmung, das ist was das Cochlea-Implantat bringt und was anscheinend, unabhängig auch vom Alter, ob es jetzt kleine Kinder sind oder irgendwie 5, 6 Jahre, die irgendwie im Sandkasten spielen und sich mit Sand bewerfen, sagen, du bist ja blöd oder so und das entsprechend auch ankommt dann bei dem Gegenüber oder ob man Jugendliche hat, die irgendwie mit ihrem MP3 zu tun hatte oder ob man Erwachsene hat, die dann im Beruf stehen später. Es geht immer um dasselbe Thema, um lautsprachliche Kommunikation und um das Umgehen mit Sound. Und das ist was so diese Erlebniswelt immer, egal wo man sich bewegt, immer mit bereichert.
Wir haben jetzt davon gehört, du hast ja eben gesagt, wann du eingestiegen bist bei Cochlea, da gab es die Technologie schon. Heute ist uns bewusst, was ein Cochlea-Implantat leisten kann. Fachkreise wissen, was damit heute möglich ist. Das war ja nicht immer so. Wir reden mittlerweile über eine über 40-jährige Geschichte des Cochlea-Implantats. Gerade im letzten Jahr, 2024, haben wir hier in Deutschland 40 Jahre Cochlea-Implantat in Deutschland gefeiert. Nimm uns mal ein bisschen mit in die Anfangsjahre des Cochlea-Implantats. Wie haben wir uns das vorzustellen? Wie sahen die ersten Implantate aus oder wie ist es überhaupt zu diesem Produkt gekommen? Wie ist es erfunden worden?
Ja, ich hatte ganz zu Anfang ja schon gesagt, ich bin noch nicht 40 Jahre bei der Firma. Also das Alter habe ich halt auch noch nicht. Das heißt, die Anfänge habe ich selber noch nicht mitgemacht. Ich habe die ja, ich sag mal, den Ausgang der Anfänge tatsächlich noch mitgemacht. Also diejenige, die was von der Programmierung, die wir mit was anfangen können, überhaupt irgendwie mit Rechnern. Also als ich angefangen habe, gab es noch DOS, also ich habe noch mit DOS tatsächlich gelernt. Also Vorläufer von Windows, für die, die damit nicht anfangen können. Und ich habe auch den einen oder anderen noch kennengelernt, von denen, die diese Meilensteine mitgesetzt haben. Also als allererstes möchte ich dann den Professor Lenhardt. Professor Lenhardt war seinerzeit der Chef der HNO an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und Professor Lenhardt hat ganz unglaublich viele spannende Geschichten zu erzählen gehabt, weil er ist derjenige, der das, ich will jetzt niemandem anderem zu nahe treten, aber so zumindest aus meiner Wahrnehmung, der das Cochlea-Implantat auch hier nach Deutschland gebracht hat, der es promotet hat und zusammen mit seinem Team, Professor Battmer ist da auch zu nennen, das so weit nach vorne gebracht hat, dass man wusste, was ist da eigentlich zu tun. Also dass nicht nur irgendwie, man macht eine Implantation, also einen chirurgischen Eingriff und dann ist alles irgendwie erledigt. Nein, es ist ein multidisziplinäres System, das dahinter steht. Und sowas wird dann halt alles, was, ne, dafür stand er. Aber das beantwortet nicht deine Frage. Deine Frage war, wie hat das eigentlich alles angefangen? Angefangen hat das alles eigentlich Jahrzehnt davor oder noch ein bisschen weiter davor. So vor allen Dingen in den 70er Jahren. In den 70er Jahren gab es eine Reihe von Arbeitsgruppen. Also nicht nur in Sydney von Professor Graham Clark, es gab noch andere Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigt haben, kann man das Hören wiederherstellen. Und wir sprechen heute von dem, was wir haben, vom mehrkanaligen Cochlea-Implantat. Es gab damals die Idee, mit einem einkanaligen Cochlea-Implantat auch zu arbeiten. Es gab auch die Idee, dass man nicht in die Cochlea reingeht. Also für diejenigen, die sich jetzt so ein bisschen auskennen, die jetzt am Podcast mit dabei sind, die können damit hoffentlich ein bisschen was anfangen. Es gab die Idee, dass man mit einem einkanaligen Cochlea-Implantat nicht in die Cochlea rein muss. Also Haus ist da ein Name, den man da kennen könnte. Und da gab es also eine Reihe von Arbeitsgruppen und das bewegte sich viele, viele Jahre so im Forschungsstadium, also es waren so also 70er Jahre und Professor Graham Clark, also hier der Vater von der Firma Cochlea, der hat es geschafft, das Cochlea-Implantat als eine mögliche Standardversorgung in den Markt zu bringen, also zu kommerzialisieren. Und sein Verdienst ist es, das mehrkanalige Cochlea-Implantat so designt zu haben und so konstruiert zu haben, dass es für den Patienten genutzt werden konnte und dass es von Anfang an ein unglaublich zuverlässiges Produkt war. Und die einen oder anderen, die sich hier auskennen, die kennen vielleicht die Geschichte von Professor Graham Clark und dem Grashalm, den es da so gab. Eine der Schwierigkeiten, die es damals gab, war, wie kommt man denn eigentlich an die Nerven, die man da stimulieren will. Also es gibt so einen Nervenstrang, das ist der Cochleus nuclearis, den man da erreichen muss. Und da gibt es so Nervenzellen, das sind die Spiralganglienzellen, die man in irgendeiner Weise stimulieren muss, damit da überhaupt was passiert, also damit da so ein biochemischer Prozess stattfindet, dass da auch was gehört wird. Und die Frage ist, wie erreicht man das? Das war immer so eine Fragestellung. Wie kommt man an diese Spiralganglienzellen, dass die dann über eine elektrische Reizung dann tatsächlich auch was tun? Ne? Also dass so ein bioelektrischer Prozess da oder biochemischer Prozess da ausgelöst wird. Und das ist recht schwierig gewesen. Und wir kennen heute die Cochlea, also wir kennen heute die Elektroden, diese Elektrodenträger, die in die Cochlea eingeführt werden. Und das sieht alles so simpel aus. Man hat ja so ein Silikonband und da sind ganz viele Drähte drin. Da schiebt man die Cochlea rein und dann ist alles gut. Nee. Wenn man das so einfach machen würde, dann funktioniert das nicht. Dann macht man alles Mögliche kaputt und das ist alles, was man eigentlich nicht möchte. Und tatsächlich war der Gedanke am Anfang so, wie ich das jetzt erzählt habe, man nimmt so ein Drahtbündel, schiebt den irgendwie die Cochlea rein und ja, das hat dann halt nicht funktioniert. Und tatsächlich ist so ein Elektrodenträger vom Design her sehr, sehr viel aufwendiger als das, was man so optisch sieht und was man meint. Also wenn man auf irgendeiner Patientenveranstaltung ist oder so, dann zeigt ja so ein Cochlea-Implantat und dann sieht das alles sehr simpel aus. Das ist es überhaupt nicht. Und Professor Graham Clark hat sich dann, und das ist die Geschichte mit dem Grashalm, der hat eine bestimmte Struktur, der hat eine bestimmte Form. Und die Geschichte geht darum, dass er irgendwann mal am Strand saß, irgendwie Urlaub machte oder sowas, und dass er so eine Muschel hatte, so eine schneckenförmige Muschel, und da so einen Grashalm und den Grashalm da eingeführt hat. Und dachte, okay, das scheint ja zu gehen. Und rein von der Form, wie so ein Grashalm halt eben geformt ist, wie der strukturiert ist, meinte, das ist doch vielleicht was man auch, das ist Natur, ne? Also dass man natürliche Formgebung, dass man das auch nutzen kann für so ein Design des Cochlea-Implantats. Das gehört natürlich noch viel, viel mehr dazu. Und er hat es dann geschafft, den Elektrodenträger so zu designen, dass er, ohne dass Strukturen in der Cochlea verletzt werden bei der Insertion eines Elektrodenträgers, dass ein Elektrodenträger halt zuverlässig und nach einem standardisierten Muster dann auch eingeführt werden könnte. So, und dann hat man sich irgendwann getraut, sagte, okay, das ist super. Da gab es dann also dann Ende der 70er, gab es dann also so die ersten Patienten, die dann dort versorgt worden sind, noch im Rahmen einer Studie, und die hatten auch noch keinen Prozessor oder sowas, ne, hinterm Ohr sowieso nicht. Die saßen dann im Labor und hingen dann an einem Computer, wurden dann auf so einem Computer mit so Tonbändern und so, wie das so damals war, dann so da. Datensysteme waren damals noch unglaublich groß, wurden dann halt da drangehangen, und dann wurde ihnen da was vorgespielt und dann konnten die was hören. Das war total super. Und die einen oder anderen, die sich auch ein bisschen auskennen, kennen den Namen Paul Saunders vielleicht. Und der war einer der ersten Patienten oder der erste Patient, den wir da hatten. Und der saß zunächst einmal wirklich hier in so einem Labor, ne? Und dann, wenn er nach Hause ging, dann war das mit dem Hören, ne? Dann sagte, wow, super, toll, ne? Ich kann da hören. Jetzt gehen wir wieder nach Hause, ja, das kann ich nicht mehr hören, das ist ja blöd. So, und der nächste Schritt war dann halt, dass man geguckt hat, dass man diesen riesen Computer, diese Computerwand, die man da hatte, dass man die verkleinert. Also die Transistortechnik hat er natürlich ganz, ganz viel gemacht. Und dann hat man so ein Kofferradio, ne? Sowas wie ein Kofferradio. Was konnte man mitnehmen? Das war ein riesen Meilenstein. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute geht es darum, immer kleiner und ganz klein ist immer noch zu groß. Damals war es wirklich der Meilenstein, also 70er, 80er Jahre, ne, so der Übergang, der Meilenstein, dass man sein Hören mitnehmen konnte. Man kann sein Hören mitnehmen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das war der Wahnsinn. Also, ja, das ist Hammer, ne? Und nachdem das dann tatsächlich funktioniert hat, also man konnte sein Hören mitnehmen, und das funktionierte nicht nur im Labor, das funktionierte auch im Alltag. Und das war das Faszinierende an der Geschichte. Ein System, das relativ schnell richtig gut funktionierte. Und dann kam man halt dahin, dann ging so die Weltreise los, und da versuchte man verschiedene Kliniken dann halt zu gewinnen, hier von Seiten Cochlea, ja, wir haben hier was erfunden, ne, was gebaut, das funktioniert wirklich und das kann man tatsächlich in der medizinischen Routine einsetzen, also versucht das doch mal. Und unter anderem sind dann halt Kollegen aus Sydney dann auch in einer medizinischen Hochschule bei Professor Lehnhardt aufgeschlagen und haben ihm das vorgestellt. Und Professor Lehnhardt war wohl recht begeistert, meinte, das ist eine super Sache, das können wir machen. Und dann wurde auch nicht lange geredet, dann wurde das tatsächlich eingesetzt und so fing das dann eigentlich an. Und die Patienten hatten damals, um auf deine Frage zurückzukommen, so Sprachprozessoren, hieß das damals noch, weil es ging um Sprache, um Sprachübertragung, die in so einem, ja, sie waren so kastenförmig, also wie so ein, ich weiß nicht, ob einer was mit dem Walkman anfangen kann, welchen Begriff heute noch, aber waren so eine Walkman-Größe. Und die hat man so mit sich rumgetragen. Und das ging dann noch bis in die späten 90er Jahre. Also hatte man diese Geräte, da gab es noch keine hinter dem Ohr zu tragenden Geräte oder sowas. Da musste man
dann
technisch.
Waren ja auch noch verkabelt.
Ne? Die waren also verkabelt,
nicht kabellos, ja. Sondern am ganzen Körper lief dann Kabel entlang, ja, von dem großen Gerät.
Ein Kabel. Also es waren nicht viele Kabel. Also man hatte das am Gürtel beispielsweise befestigt, dieses Gerät. Dann ging ein Kabel zu einem Hörer. Der Hörer sah aus wie heute der Soundprozessor, den man hinter dem Ohr trägt. Dieser Hörer hatte aber nur die Mikrofone und noch ein bisschen Elektronik drin. Ne? Aber im Wesentlichen waren es die Mikrofone. Und von diesem Hörer, ähnlich wie bei den Soundprozessoren heute, ging dann die Sendespule ab. Auch was man heute kennt. Aber die gesamte verarbeitende Elektronik, die war halt in diesem Kasten, den man dann im Gürtel trug. Später, als dann Kinder implantiert wurden, da gab es so kleine Rucksäcke. Die Kinder haben dann quasi kleine Rucksäcke aufbekommen und in diesen Rucksäcken, da war dann dieser Soundprozessor drin. Wir hatten in den 90er Jahren einen Soundprozessor, der eine oder andere mag sich vielleicht erinnern, der auch so in meinem Alter ist, das nannte sich Sprint, das Gerät. Super gut, konnte schon super viel und super zuverlässig. Also ein richtig klasse Gerät. Aber Und da hast du vollkommen recht, es war halt immer mit einem Kabel verbunden. Und der nächste Entwicklungsschritt war, und den gab es dann in den Anfang der 2000ern, der nächste Entwicklungsschritt war, ja Mensch, lass uns die Elektronik doch so weit reduzieren, dass wir diesen Kabel nicht mehr brauchen, dass wir diesen Kasten nicht mehr brauchen. Das heißt also, Kasten war tatsächlich 20 Jahre ungefähr, nicht ganz, ne, aber so knapp 20 Jahre. Und dann war der nächste Schritt weg vom Kasten, Elektronik hinter dem Ohr. Also die Geburtsstunde des HDOs, also des hinter dem Ohr zu tragenden Prozessors. Und das war Anfang der 2000er. Am Anfang, muss man sagen, war die Elektronik noch nicht so leistungsfähig, wie dieser Sprint, von dem ich gesprochen hatte, wie dieser Sprint das war. Der Patient musste Abstriche machen. Das war ganz spannend. Da war ich schon damit dabei, ne? Also das war eine Zeit, die ich schon mit begleitet habe. Das war also sehr, sehr spannend. Da war die Frage dann, möchtest du lieber den Prozessor hinter dem Ohr tragen, war dafür kleiner, oder möchtest du eine bessere Qualität, aber dafür bist du verkabelt und hast halt das Gerät, das du auf dem Rücken trägst. Und interessant war, die meisten haben sich entschieden für den Kasten, den man am Gürtel trägt, also nicht für das HDO-Gerät. Das war aber natürlich alles nicht zufriedenstellend und vor allen Dingen nicht für die Firma. Und die Firma hat sich dann halt Gedanken gemacht, was machen wir denn als nächstes? Wie kriegen wir diese Elektronik, das, was wir in diesem Sprint haben, wie kriegen wir das entsprechend miniaturisiert, dass wir das in einem HDO-Sprachprozessor reinbekommen? Also wie geht das? Und klar, das hat man natürlich hinbekommen, ne? Sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind. Und das war so, ja, Anfang der Mitte des ersten Jahrzehnts nach der Jahrtausendwende. Und Esprit 3G hieß dieser Prozessor damals. Und das war ein analoger Prozessor. Also noch, war auch noch nicht so weit, wie wir heute sind. Aber der konnte schon richtig viel. Und der konnte schon quasi all das, was dieser Sprint konnte, technologisch. Und das war ein Riesenmeilenstein. Und dann wurde es eigentlich nicht mehr viel kleiner, aber es wurde technisch immer aufwendiger. Das heißt, man hatte also dann den HDO. Und eine der Herausforderungen, die man dann hatte, die man dann angegangen ist, ist Telefonieren. Also miteinander kommunizieren, Sprache verstehen, so, das ist was Designziel des Ganzen war. Eine der schwierigen Aufgaben ist es aber, sicherzustellen, dass man telefonieren kann. Das klingt jetzt vielleicht total blöde, ist es aber gar nicht. Der Übertragungsbereich beim Telefon ist sehr eingeschränkt. Und die Qualität beim Telefonieren, das merkt man als Normalhörender vielleicht nicht so richtig oder nimmt es nicht so richtig wahr. Wenn man drauf hört, merkt man es, ist schlecht. Die Qualität ist schlecht. So, und trotz schlechter Qualität ein gutes Verstehen zu gewährleisten, das ist so die nächste Herausforderung gewesen. Und da gab es ganz, ganz viele Ideen, also in der damaligen Zeit, dass man Telefone direkt mit dem Soundprozessor verbindet über ein Kabel oder ähnliches. Aber das war der Meilenstein, ne, den man versucht hat zu erreichen. Und dann gab es irgendwann das Streaming. So, mit dem Streaming, das ist jetzt noch nicht so lange her, das war im letzten Jahrzehnt, mit dem Streaming, da sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Mit dem Streaming hatte man dann die Möglichkeit, also mit dem, ja, dazu mussten aber erstmal Handys da sein, also Mobiltelefone, ne? Also mit der Entwicklung der Mobiltelefone einher ging dann, dass man dort eine drahtlose Verbindung herstellen konnte mit dem Prozessor. Also dass man das, was auf dem Mobiltelefon, was man da empfangen hat, also Telefongespräch, das man da entgegennehmen konnte, dass man das direkt in den Prozessor, in die Verarbeitung mit reingeben konnte. Und das war vom Verstehen her dann wirklich richtig, richtig gut. Und das war nochmal ein richtiger Meilenstein. Ich kann mich gut an die Launch-Veranstaltung, an die Veranstaltung erinnern, als wir dieses Produkt eingeführt hatten. Und damit konnten wir wirklich ganz, ganz viele begeistern und sagen, Mensch, ihr könnt jetzt einfach ohne irgendwelche Hilfsmittel oder sowas telefonieren, weil wir haben das optimieren können, weil wir die Technologie, die uns die Kommunikationstechnik bietet, weil wir die jetzt wirklich nutzen können und so nutzen können, dass es für euch das Optimale ist. Das war dann auch nochmal ein Meilenstein. So, und dann gab es noch dann der nächste Punkt, den wir dann hatten, ist dann, ja gut, wir haben dann den HDO, trägt man halt hinterm Ohr. Und wir haben halt immer noch das Kabel, das an der Sendespule halt befestigt war. Man sieht halt immer noch so ein Kabel. Und dann war die nächste Idee, kann man das Kabel nicht weglassen. Das heißt also, kann man die über die Bauteile, die für die Hochfrequenzübertragung zuständig sind, kann man die nicht direkt in das Gerät mit einbauen und dass man nur ein Gerät hat. Also nicht noch ein Gerät von Kabel mit rausgeführt. Und das war die Geburt des sogenannten Button-Knopfprozessors, nennt sich bei uns Kanso, in verschiedenen Derivaten dann. Und das ist dann der nächste Schritt. Und gerade, und jetzt komme ich wieder zurück zu der Geschichte, mit der ich angefangen habe, also Wilhelm-Hirte-Zentrum, ne, als die Kinder da so auf Spielen sehen und dachte, wow, Hammer. Gerade wenn man Mädchen mit langen Haaren dann sieht und die haben jetzt so einen Buttonprozessor oder sowas, man sieht es optisch nicht mal. Also es ist, ne, und ich habe öfter mal auch Gespräche, also teilweise sind die Kinder jetzt auch so alt, die studieren dann oder haben studiert, sind jetzt im Beruf, machen irgendwas wirklich Spannendes, ne? Und also gerade sind jetzt erwachsene Frauen und, ne, wie gesagt, mit langen Haaren, man redet dann so miteinander, so wie wir das jetzt machen. Und man muss sich immer, das ist was, wo ich immer wieder zurückgehe und sage, ich muss mir mal vorstellen, die junge Frau, mit der ich hier rede, die war vor 20 Jahren nicht hörend. Die hat jetzt studiert, ist Ärztin oder ähnliches. Und das alles mit Hilfe auch des Cochlea-Implantates. Und da schließt sich der Kreis wieder ein bisschen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
Das ist sehr gut sogar, sehr umfänglich.
Das ist auch eine beeindruckende Geschichte, die du uns beschrieben hast, einfach wo es wirklich angefangen hat mit dem kleinen Koffer, den man mit nach, also einfach dieser Schritt, dass man es mit nach Hause nehmen konnte, der Koffer, und wie viel kleiner es jetzt geworden ist und über welche Meilensteine man da jetzt spricht. Wie hast du das wahrgenommen? Du hast ja gesagt, ganz am Anfang wart ihr ungefähr, oder drei Kollegen, die jetzt vielleicht noch da sind bei Cochlea. Wie hat sich das da dann bemerkbar gemacht, auch die Entwicklung? Der Prozessor ist immer kleiner geworden, aber du hast immer mehr Kollegen bekommen in der Zeit wahrscheinlich.
Ja. Also am Anfang war es natürlich so, Cochlea-Implantat kannte kein Mensch. Mittlerweile ist es so, Cochlea-Implantate kennen schon mehrere. Leider immer noch nicht genug, wie ich finde, aber es kennen schon sehr viel mehr. Aber damals war es so, es kannte wirklich niemand. Also Cochlea-Implantat, was ist das denn? Und so, boah, das ist gruselig und man macht da irgendwas im Kopf und arbeitet im Gehirn oder sowas. Da gab es ja ganz gruselige Vorstellungen, die alle nicht stimmen. Ne? Das möchte ich einfach mal betonen hier. Aber das waren die Vorstellungen, die man damals so hatte. Und als ich eingestiegen bin bei der Firma, da waren wir 12 Mitarbeiter. Wir hatten also 12 Mitarbeiter in Cochlea Deutschland und wir waren zuständig nicht nur für Deutschland, sondern auch noch für Österreich und für den Nahen Osten. Das heißt, wir haben also ganz, 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 ganz großen Bereich betreut. Wir waren 12 Leute. Wir waren, am Anfang waren wir 2 klinisch-technische Mitarbeiter, ein Jahr später dann 3 klinisch-technische Mitarbeiter und 3 Mitarbeiter im Vertrieb und dann jeweils einen für Personal. In der Personalabteilung hatten wir Mitarbeiter, 2 Mitarbeiter hatten wir im Marketing und so, aber wir waren 12 Leute. Und Anzahl der Mitarbeiter bedeutet ja nicht gleichzeitig, boah, tschakka, es ist jetzt irgendwie super, super Produkt, super Firma. Aber es ist ein Indikator dafür, dass sich was tut im Markt. Und dass es was ist, was immer weiter nach vorne treibt und was sich weiterentwickelt. Und das Cochlea-Implantat in der Erkenntnis, dass es das gibt und dass es was Gutes ist, das entwickelt sich immer weiter. Wie gesagt, 12 Leute am Anfang, als ich gestartet bin. Und mittlerweile haben wir weit mehr als das 10-fache an Mitarbeitern. Und das innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Es ist immer noch eine kurze Zeitspanne von 25 Jahren, wenn man das in Relation setzt von dem, was ich da getan habe. Wie gesagt, Mitarbeiteranzahl ist nicht der primäre Indikator dafür, was das bedeutet, aber es ist ein Zeichen dafür, dass man an der richtigen Stelle arbeitet, mit dem richtigen Produkt arbeitet und dass man das Richtige tut. Weil ansonsten würde sich das so nicht entwickeln können. Und diese Entwicklung sieht man bei uns in der Firma und ich sehe da auch kein Ende. Ganz im Gegenteil, wir haben was, da kommen wir vielleicht noch zu, was Indikationen angeht. Wir können Menschen mit einem Cochlea-Implantat versorgen oder sollten auch mit Menschen mit einem Cochlea-Implantat versorgen, von denen wir damals gar nicht gedacht hätten, dass es Menschen gibt, die irgendwo ja so ein mittelprächtiges Sprachverstehen haben, aber irgendwie auch nicht so richtig mitbekommen. Und für die, ne, da hat man damals gesagt, für die ist das Hörgerät, für die ist das Cochlea-Implantat nichts. Das hat sich mittlerweile sehr verändert. Also die Indikationslage hat sich verändert und das wird auch dazu führen, dass sich der Bereich der Cochlea-Implantatversorgung immer weiter entwickeln wird und immer größer werden wird.
Du hast es gerade angesprochen, damals in den Anfangszeiten was beschrieben, es ist getestet worden und dann eingeführt worden bei Menschen, die komplett taub gewesen sind. Heute wissen wir, dass nach aktueller Indikation vermutlich 1 Million Menschen in Deutschland leben, die von einem Cochlea-Implantat profitieren könnten. Wie ist das gekommen, dass wir heute über einen ganz anderen Indikationsbereich reden und sagen, diese Lösung kann für so viele Menschen für ein besseres Hören sorgen? Ja. Wie ist es da hingekommen?
Also man muss ja mal gucken, wie das Ganze angefangen hat. Also angefangen hat das Ganze ja damit, dass man sagt, okay, wir brauchen eine Operation, um an den Hörnerven zu kommen und um den Hörnerven stimulieren zu können. Damals hat man sich einfach auch noch nicht mehr getraut und sagt, okay, wir nehmen dann Menschen, die nicht hören können. Und wenn man von diesen diffizilen Strukturen, die man dort hat, wenn da was hinterher nicht mehr funktioniert, ist das nicht weiter schlimm, weil die funktionieren eh nicht. Heute ist das mittlerweile anders. Die chirurgischen Verfahren haben sich weiterentwickelt, die Elektroden haben sich weiterentwickelt und man hat viel mehr Verständnis darüber, was man tun muss, um diese diffizilen Strukturen, die man hat, um die, auch wenn man sich in die Cochlea mit einem Fremdkörper bewegt, was ein Elektrodenträger ist, dass man die nicht weiter schädigt. Das heißt also, man ist rein von der Technologie her und von dem, was man macht, einen ganzen Schritt weiter. Aber das beantwortet nicht deine Frage. Deine Frage ist jetzt mehr, wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass jetzt 1 Million Menschen sehen, die jetzt versorgt werden können, weil es sind nicht 1 Million Menschen, die nichts hören. Das wäre Quatsch. Antwort darauf ist, dass wir von dieser Indikationsstellung, die wir am Anfang hatten, also nicht hörend, immer mehr dazu hingegangen sind, weil die Operation sich als sehr sicher erwiesen hat. Okay, wir können uns vielleicht auch Menschen mal angucken, die mit einem Hörgerät versorgt sind, die aber von dem Hörgerät nichts haben. Die Hörgeräteindustrie hat sich ja weiterentwickelt und es gibt diese High-Power-Geräte und wenn ich da irgendwie mit ultra laut auf das Ohr raufgehe und ich dann immer noch nicht vernünftig verstehen kann, und es ihr immer nur dazu beiträgt und hilft, da irgendwie zum Lippen abzulesen, dann ist die Frage, kann ein Cochlea-Implantat denn da helfen? Und diese Frage haben sich dann also verschiedene Menschen gestellt, also auch verschiedene Kliniken, und die haben daran gearbeitet, die haben daran geforscht und sagen, okay, gibt es darauf eine vernünftige Antwort? Kann ein Cochlea-Implantat helfen, wenn ein Hörgerät nicht mehr ausreicht? So, und da gibt es dann eine Reihe von Studien, die dann durchgeführt wurden, die alle zu demselben Ergebnis kommen. Ja, ein Cochlea-Implantat kann helfen, wenn ein Hörgerät nicht mehr ausreicht. So, und das Entscheidende ist jetzt, dass also nicht nur die Audiogramme, die man sonst ausgewertet hat, da eine Rolle spielen. Also der Patient hat irgendwie 60 dB Hörverlust und ist auf jeden Fall ein Gerätekandidat, weil es geht nicht anders, 60 dB ist Hörgerät, sondern dass man darauf guckt, wie gut versteht der Patient eigentlich. Das heißt, der Marker, den man nimmt, der Markierungspunkt ist also nicht mehr der Hörverlust oder nicht nur noch der Hörverlust auch, sondern ist auch das Sprachverstehen. Und wenn das Sprachverstehen nichts mehr taugt, also nicht ausreichend ist, dann kann man über eine Cochlea-Implantation nachdenken und dann kann aber eine Cochlea-Implantation helfen. Und es gibt mittlerweile auch gute Prädiktoren, die uns ermöglichen zu sagen, wenn jemand den und den Status hat, den und den Hörstatus, ist es möglich, dass der Hörstatus verbessert wird durch ein Cochlea-Implantat. Da gibt es dann eine Reihe von Untersuchungen, die durchgeführt werden. Das fällt alles unter den Bereich Prädiagnostik. Aber eine vernünftige, komplette Prädiagnostik führt dann zum Ergebnis, passt das oder passt das nicht? Ist da was? Kann man was prädiktieren? Also kann man vorhersagen, dass das Cochlea-Implantat hilft? Und da ist man heute. Und heute kann man sagen, es gibt ganz, ganz viele Hörgeschädigte, bei denen das Hörgerät wirklich nicht mehr ausreicht. Das bestmöglichste Hörgerät mit der bestmöglichen Versorgung, das ist immer vorausgesetzt. Und dann kommen wir auf die Zahl, die du gerade genannt hast. Das sind ungefähr 1 Million Menschen, die tatsächlich davon betroffen sind. Sehr, sehr viele. Und versorgt werden im Moment nur ein Bruchteil davon, also einstellige Prozentzahl. Und es sind noch viel, viel mehr, die Nutzen davon haben könnten. Und Nutzen ist jetzt irgendwie nicht nur, ja gut, ich kann dann besser hören, sondern tatsächlich auch im Leben stehen, mehr im Leben stehen können, am sozialen Leben teilnehmen, weil viele der Menschen, die es betrifft, sind auch schon älter, sind progredient ertaubt, also mit fortschreitender, also hat eine fortschreitende Ertaubung und waren mal ja aktiv hörend im Leben dabei. Ist nochmal was anderes als bei ja, den Gebärdengruppen oder so. Die haben ganz andere Voraussetzungen. Aber das sind Menschen, die sind nach und nach schwerhörig geworden, sind ertaubt und isolieren sich dann immer mehr. Und diese Isolation, die braucht nicht sein. Und um diese Isolation zu überwinden, da kann das Cochlea-Implantat helfen. Und das ist was tatsächlich, ich habe vorhin davon gesprochen, ganz am Anfang, man wusste überhaupt nicht, dass es Cochlea-Implantat gibt. Heute wissen viele nicht, dass ein Cochlea-Implantat da tatsächlich weiterhelfen kann und dass ein Cochlea-Implantat dazu beitragen kann, am sozialen Leben wieder teilnehmen zu können. Also gerade ältere Menschen, die mit ihren Kindern, mit ihren Enkeln, mit ihren Freunden kommunizieren wollen, die es gewohnt sind auch aus ihrer Vergangenheit, ne? Also so mittelalt waren oder jünger waren, das kann man wieder herstellen. Und das ins Bewusstsein zu bringen, das ist was ganz Wichtiges und das ist was, woran wir jetzt im Moment auch arbeiten.
Wir haben jetzt ganz viel gehört über diese rasante Geschwindigkeit in der Technologieentwicklung und wir bekommen ja auch immer sehr, sehr viele Fragen von Patienten, die teilweise noch vor der Entscheidung für ein Cochlea-Implantat stehen. So ist das auch bei Jonas. Er ist 21 Jahre alt, der uns geschrieben hat, der schon seit vielen Jahren immer wieder Hörgeräte getragen hat und ist jetzt an der Schwelle eben zu einem Cochlea-Implantat. Und er als junger Mensch ist es gewohnt, dass sich Technik schnell weiterentwickelt, wechselt alle 2 Jahre irgendwie sein Handy durch und fragt sich, wie funktioniert das eigentlich bei Cochlea-Implantaten, wenn er heute ein Implantat bekommt? Wie ist denn da überhaupt sichergestellt, dass er noch von der Technik in ein paar Jahren profitieren kann? Weil er hat verstanden, dass ein Implantat eigentlich ein Leben lang im Kopf verbleiben kann. Läuft er dann in ein paar Jahren mit uralter Technologie im und am Kopf herum? Oder wie funktioniert das? Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz mitnehmen.
Also, was man verstehen muss, ist, ich meine, es gibt bei den Cochlea-Implantaten, also bei dem, was operiert wird, also bei dem, was man im Kopf hat, gibt es natürlich technologische Entwicklung. Es gibt auch massive technologische Entwicklung. Das Wichtige, warum ein Cochlea-Implantat funktioniert, das ist die Kopplung zwischen der Neurophysik, also das, was im Kopf passiert, ne, also das, was der Körper macht, und dem, was als elektrischer Stimulus angeboten wird. Und der elektrische Stimulus, das heißt, es fließt ein Strom und dieser Strom regt die Spiralganglienzellen an, was zu machen und Informationen zum auditorischen Kortex zu geben, sodass man eine akustische Wahrnehmung bekommt. Das war in den 80er Jahren so, als das Cochlea-Implantat halt so seinen Weg anfing. Und das ist heute auch noch so, das hat sich nicht geändert. Und das wird auch in 40 Jahren noch so sein, das wird sich da nicht ändern. Das heißt, das Prinzip, das Grundprinzip ist immer das Gleiche. Wir haben Patienten, die in den 80er Jahren implantiert worden sind, die unglaublich gut verstehen können. Wir haben heute Patienten, die heute implantiert werden, die unglaublich gut verstehen können. Wichtig ist, dass diese Kopplung funktioniert. Das heißt also, wenn sich heute jemand für ein Implantat entscheidet, also wir haben da ja so Nummern, so 612er oder 632er Implantat, wenn sich heute einer für ein aktuelles Implantat entscheidet, ist die Basis dafür gelegt, dass, wenn alles andere stimmt, ein bestmöglichstes Hören auch in 40 Jahren noch gegeben ist. Das, was sich maßgeblich verändert, das ist die Technologie außen. Ich habe ja davon gesprochen, ja, so vom Streaming und Telefonieren übers Mobiltelefon und so diese Geschichten. Da tut sich unglaublich viel. Es gibt eine Reihe von Forschungsarbeiten, die sich mit Algorithmen auseinandersetzen, wie man Sprache noch besser identifizieren kann im Störlärm und wie das, was angeboten wird, wie das immer klarer, sauberer wird, dass das, was in den Hörnerven dann gegeben wird, dass diese Basis, dass dieser Ursprung, ne, der da weitervermittelt wird, dass der so gut wie möglich ist. Und da gibt's natürlich große Sprünge. Und diese Sprünge kann man immer mitmachen. Es ist heute so, also Cochlea steht, man kennt ja vielleicht den Spruch, also here, now and always, also jetzt hören und immer. Da ist auch was dran. Wir versorgen heute noch Patienten, die in den 80er Jahren mit einem Cochlea-Implantat versorgt wurden, versorgen wir heute noch mit aktueller Prozessortechnologie. Es war in den 80er Jahren überhaupt nicht darüber nachzudenken, dass man über Smartphones telefonieren konnte. Mit den damaligen Prozessoren wird das heute auch nicht gehen. Das ist heute überhaupt keine Frage. Wir liefern heute die Technologie, die man außen trägt, um telefonieren zu können mit einem Smartphone. Und das können Patienten, die in den 80er Jahren versorgt worden sind, auch. Und das ist das Entscheidende. Und wenn in 40 Jahren irgendwo eine Technologie gibt, die ganz anders ist, die irgendwie über Brillen optisch funktioniert und da irgendwie die akustischen Signale mit induziert irgendwo in einen Prozessor, der dafür vielleicht auch nur noch im Gehörgang steckt oder was auch immer. Das weiß man alles nicht. Aber dann ist das was, was derjenige, der sich heute implantieren lässt, da auch haben wird. Wichtig, und ich wiederhole es nochmal, wichtig ist die Kopplung zwischen dem elektrischen Stimulus und dem Hörnerven. Und dass diese Kopplung gut funktioniert, das ist das Entscheidende. Und wenn diese gut funktioniert, dann ist alles weitere überhaupt kein Problem. Und man kann alle technologischen Sprünge, die man haben wird man auch mitmachen können.
Würdest du auch empfehlen, diese Sprünge auch dann mitzumachen? Also welche Vorteile habe ich denn als Versorgter, wirklich diese Sprünge neben dem Telefonieren dann mitzumachen? Würdest du raten, einfach jeden Prozessor, der rauskommt, auch mitzunehmen, wenn möglich?
Ja, im Prinzip würde ich sagen, schon, ja. Jeder Prozessor, den wir rausbringen, hat Vorteile gegenüber einem älteren Prozessor. Ob die Vorteile für einen selber wichtig sind, das muss man selber entscheiden. Also das können wir nicht, das kann ich auch nicht. Aber wir können sagen, wir haben die und die Verbesserung vorgenommen. Man kann mit dem Prozessor das und das mehr. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe von der Signalverarbeitung schon gesprochen. Nicht als Begriff, aber dass wir uns Hören im Störlärm auch kümmern. Und das ist ein Thema, das im Moment für uns wichtig ist. Wie kann man Hören im Störlärm verbessern? Hören im Störlärm ist immer schwierig. Also jeder, der irgendwie in der Kneipe mal oder in der Diskothek oder sowas versucht hat, mit seinem Gegenüber mal zu sprechen, denkt, wäre schön, wenn ich den jetzt verstehen könnte und irgendwie nicht nur so bedeutungslos nicken. Und genau das ist der Punkt. Und wir versuchen, Technologie zu implementieren. Wir haben da so einen Algorithmus, der nennt sich Forward Focus, haben wir Forward Focus 2 in dem aktuellen System, dass wir genau diese Situation für den Hörenden verbessern. Teilweise ist es so, das klingt jetzt übertrieben, aber teilweise ist das schon so, dass jemand, der gut versorgt ist mit den aktuellen Prozessoren und auch gut hören kann mit den CIs, dass der in so einer Situation denjenigen, der da im Restaurant mir gegenüber das besser versteht, als ich das kann in meinem Alter, das ich jetzt habe. Einfach, weil die Algorithmen in der Lage sind, alles das, was nicht wichtig ist, auszublenden, zu reduzieren in ihrer Signalintensität und sich dann tatsächlich auf den Sprecher zu konzentrieren. Und das ist ein gutes Beispiel, wo es denn eigentlich hinläuft. Und diejenigen, die sich also für den neuesten Prozessor entscheiden, die haben zum Beispiel da eine Automatik drin. Automatik ist relativ schwierig, ohne jetzt ins technische Detail zu gehen. Automatik ist für diesen Algorithmus sehr schwierig gewesen zu designen. Man hat es aber geschafft, das hinzubekommen. Automatik, die auch wirklich gut funktioniert, ist auch relativ kompliziert im Detail. Aber derjenige, der sich jetzt für den aktuellen Prozessor entscheidet und sagt, okay, ich möchte jetzt vielleicht doch den neuen haben, der wird in solch einer Situation, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die Möglichkeit haben, da besser hören zu können und kann sich da auf seine Automatik verlassen, dass die Automatik die entsprechende Situation bewertet und dann entsprechend dann die Algorithmen so einstellt, dass das bestmögliche Hören möglich ist. Für die Vorgängergeneration, da muss man genau für diesen Algorithmus, da muss man selber noch entscheiden und sagen, okay, ich schalte den Algorithmus jetzt ein oder nicht. Das macht jetzt die Automatik. Und für diejenigen, denen das wichtig ist, der sagt, okay, ich möchte mich jetzt nicht um irgendwelche Schalter oder sowas kümmern, für den ist der richtige Prozessor. Und für derjenige sollte dann tatsächlich auch den neuen Prozessor in Erwägung ziehen.
Ja. Wir haben heute viel über technologische Sprünge gehört von dir, über die großen Meilensteine in der Entwicklung. Wir haben angefangen bei großen Rechnerschränken und sind heute in kleinen Geräten hinter dem Ohr. Was würdest du sagen, beschäftigt heute Versorgte am meisten? Was wünschen die sich noch von Cochlea-Implantaten in der Zukunft? Oder woran wird geforscht? Wo ist der größte Bedarf für einen nächsten technologischen großen Sprung, wenn wir auf heutige Cochlea-Implantate schauen?
Ein Punkt, mit dem wir uns auch beschäftigen, der zunächst einmal gar nichts primär mit der Technologie zu tun hat, was den Prozessor angeht oder das Implantat selbst, das ist auch die Versorgungssituation. Das heißt also, wie muss man Hören eigentlich begleitet werden? Im Moment ist es so, dass man also jedes Jahr noch in die Klinik muss. Und dann, dass man das alles kontrollieren lässt und ist das auch alles noch in Ordnung und stimmt die Einstellung und die Parameter noch. Und vielleicht lässt sich das auch vereinfachen. Und wir sind heute in einer Welt, wir leben in einer Welt und kommen immer mehr in eine Welt, wo wir mit Telekommunikation zu tun haben. Also man geht gar nicht mehr in die Stadt einkaufen, man macht es über Amazon oder ähnliche Anbieter. Und warum ist das nicht auch in der Versorgung so? Ich habe mein Cochlea-Implantat, ich habe ein technisches Gerät, das muss natürlich irgendwie beobachtet werden und da muss man gucken, funktioniert denn auch alles, aber muss dafür der Aufwand sein, dass man in die Klinik kommt oder kann ich dann nicht auch zu Hause mal irgendwie an meinen Laptop gehen und sagen, tschakka, ich habe jetzt gerade Zeit, kann man einer auf das Gerät gucken, ist da noch alles in Ordnung und dann schaltet man sich halt drauf von der Klinik zum Beispiel und sagt, ja super, wir machen ein paar Messungen, alles in Ordnung, super, klasse. Und das würde das Leben sehr viel leichter und sehr viel weiter vereinfachen. Ist auch was an uns herangetragen wird und ist auch etwas, an dem wir arbeiten. Und nicht nur arbeiten perspektivisch, sondern wo tatsächlich auch schon was passiert aktuell.
Genau, das heißt, heute, Stand heute, ist Telemedizin möglich, zumindest in den Anfängen. Das ist das, was wir immer mehr Kliniken und Patienten heute auch anbieten können, das, was du eben beschrieben hast.
Genau, Telemedizin ist, es gab Mitte des letzten Jahrzehnts, gab es einen Kongress zum Thema Telemedizin in Berlin, glaube ich. Und da wurde schon über E-Health und so diese Geschichten gesprochen. Da wäre doch gut, wenn man da irgendwie was macht. Und wir kennen ja schon so paar Folgen davon, kennen wir ja schon irgendwie Patientenakte und E-Rezept und so diese Geschichten. Das ist aber alles relativ profan. Wo es drauf hinauslaufen muss, ist, dass man die Versorgung ganzheitlicher macht und individueller. Eine individuelle Versorgung für genau die Bedürfnisse, die Patient hat. Das ist was in der Zukunft kommt. Man sieht, dass im Bereich Diabetes passiert da einiges. Ich habe einen interessanten Vortrag mal gehört über Herzschrittmacherüberwachung. Und das sind Dinge, die auf politischer Ebene auch diskutiert werden. Und das ist was immer mehr ins Bewusstsein kommt und was politisch auch getrieben wird. Und ich denke, dass wir in 10 Jahren eine ganz andere Landschaft haben, was Versorgung angeht und wie Versorgung überhaupt aussieht. Und es ist wichtig, dass ein Hersteller da auch mitmacht und vielleicht auch nicht nur mitmacht, sondern das auch mittreibt, was Cochlea tatsächlich dann auch tut. Und das bedeutet Zukunftssicherheit. Und du hast vorhin gesprochen, ja, wenn es heute einer entscheidet, ne, dann ist das Implantat die eine Sache. Ja, okay, das Implantat muss in 40 Jahren auch noch funktionieren. Aber das gesamte Umfeld muss in 40 Jahren auch noch funktionieren. Das heißt, das Umfeld muss auch mitgehen. Der gesamte Service muss mitgehen. Die gesamte Infrastruktur, die ein Unternehmen bietet, muss entsprechend mitgehen und zukunftsorientiert aufgestellt sein. Und das ist ganz wichtig. Gerade wenn man sich also für ein System entscheidet, kann ich nur jedem empfehlen, auch darauf zu achten, ist das ein Unternehmen, das entsprechend aufgestellt ist und das einem auch sagen kann, in 20 Jahren, 30 Jahren, da sind wir noch auf dem Weg. Und da kann man ruhig mal drauf gucken und sagen, was macht das Unternehmen eigentlich? Halte ich für ganz, ganz wichtig, hat nicht primär was damit zu tun, was man im Kopf hat, sondern hat damit was zu tun, wie hört man eigentlich in 40 Jahren noch?
Genau, wir haben eben von dir gehört, vor knapp 40 Jahren hat eine einzige Klinik in Deutschland diese Technologie angewendet. Mittlerweile reden wir über 100 Kliniken in Deutschland plus die gesamte Landschaft, die du eben schon beschrieben hast in der Nachsorge, all diese Fachkreise, die daran noch beteiligt werden. Auch die müssen das ja anwenden können und da ist es ja wahrscheinlich auch ein großes Anliegen, auch für die das einfacher zu machen und diese Landschaft zu unterstützen und zu fördern. gerade, du hast eben davon gesprochen, nur ein Bruchteil ist bisher erschlossen. Wir reden über einen einstelligen Prozentteil an Menschen, die den Weg gefunden haben. Sprich, da liegt noch ganz, ganz viel Wegstrecke vor uns. Da müssen wir auch die entsprechenden Fachkreise mitnehmen, ausbilden und auch da die Kenntnis in den Fachkreisen ja auch erweitern, oder?
Ja, es ist komplett richtig. Ich hatte vorhin über Politik gesprochen und ich lasse die Fachkreise jetzt mal raus. Politische Prozesse sind vor allen Dingen eins, langsam. Und das ist etwas, womit wir tatsächlich auch zu tun haben. Wir haben mit einem langsamen Umdenken zu tun. Und das ist halt nicht nur politisch, aus einem Bereich, wo wir es kennen, sondern ist generell bei komplexen Strukturen der Fall. Das heißt also, es geht alles peu à peu und alles nicht von heute auf morgen, weil es gibt eingefahrene Strukturen, die sich bewährt haben, passen vielleicht irgendwann nicht mehr. Aber den Punkt zu finden, zu sagen, okay, wann passt es denn nicht mehr und wann steige ich um? Das ist individuell sehr unterschiedlich. Das ist in Kliniken sehr unterschiedlich. Es gibt Kliniken mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Und das ist ein Prozess, der sicherlich noch einige Jahre gehen wird. Die eine Klinik so verfahren, die andere Klinik so verfahren, aber es wird einen Weg geben. Das heißt, und der Weg zeigt immer mehr im Bereich Telemedizin und da wird man langfristig grundsätzlich nicht drum herum kommen. Aber es ist nicht was, wo man jetzt mit so einem Knopfdruck sagt, so, tschack, jetzt ist alles anders. Das ist nicht so, es ist ein Prozess. Es sind alles Prozesse und die funktionieren halt mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer und das ist was man akzeptieren muss. Wichtig ist, dass man diesen Weg geht. Und das ist das Entscheidende. Und man darf diesen Weg nicht verlassen und sagen, okay, der eine oder andere will vielleicht nicht oder sowas, und dann lassen wir es. Nein, man muss perspektivisch denken, prognostisch denken, gucken, was ist denn da in 10 Jahren, was wird da sein und darauf hinarbeiten. Und ja, den gesamten Komplex, den du angesprochen hast, ist komplex. Deswegen heißt es komplex. Und das, wie gesagt, man macht einen Fingerschnipp und dann ist alles anders. Das ist in der Realität halt nicht so einfach.
Diesen Weg wirst du mit Cochlea auch noch weiter gehen und schauen, was noch in der Zukunft kommt. Jetzt erstmal vielen Dank, Robert, dass du uns auf diese weite Zeitreise mitgenommen hast, wirklich vom Anfang in den 70er Jahren, wo es mit dem CI losging und uns diesen Ausblick gegeben hast, was noch möglich ist, was noch kommen kann und was uns da eventuell in den nächsten 40 Jahren noch erwartet. Das waren wirklich spannende Einblicke und erstmal vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne.
Ganz herzlichen Dank.
War mir eine große Freude, über das Implantat erzählen zu dürfen und ich hoffe, dass es ein bisschen meiner Begeisterung, du hattest es schon gesagt, dass das irgendwie transportiert werden konnte, weil es ist eine tolle Sache, es ist ein tolles Produkt, es ist eine tolle Therapie. Und es würde mich wirklich freuen, wenn auch dieser Podcast jetzt dazu beiträgt, der ein oder andere sich vielleicht anstecken lässt und denkt, Mensch, da ist doch mal was Gutes gemacht worden und das gibt es noch und das wird auch immer besser und man kann sich doch mal vielleicht damit beschäftigen. Und das würde mich sehr freuen, wenn es dazu beigetragen hat. Vielen Dank auch für eure Fragen.
Danke dir.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal hier, bei YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da.